Ja, ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, Viktor, für dich heute hier ein paar Worte zu sagen. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht Guten Morgen gesagt habe, weil das ist, finde ich, immer eine der größten Herausforderungen, wenn man zu einer anderen Zeit an einem sonst gewohnten Ort ist. Ich möchte uns etwas hineinnehmen in einen Abschiedsbrief, den 2. Timotheusbrief, weil dort ist Paulus, der erfahrene Paulus, der schreibt, beziehungsweise er lässt schreiben, wahrscheinlich, weil er gar nicht mehr so gut genug sehen kann. Und er schreibt für sich so die letzten Worte auf. Es ist ein Abschiedsbrief an seinen Protégé, seinen Nachfolger, seinen Begleiter. Und wenn man so zwischen den Zeilen liest, merkt man auch seinen tiefen, guten und treuen Freund. Er schreibt es aus dem Gefängnis heraus, in der Annahme, dass er diesen Ort nicht lebend verlassen wird. Ob das genauso passiert ist, wissen wir nicht, aber es ist wahrscheinlich. Also ein Abschiedsbrief. Er ist gerichtet an Timotheus, seinen treuesten Mitstreiter. Und Paulus will ihn warnen, vorbereiten und ermutigen. Und die Situation sieht nicht so gut aus. Das ist jetzt keine Parallele zu hier mit gemeint, überhaupt nicht. Es ist einfach die Situation, in der Timotheus gerade drinne steckt. Und ich lese mal ab Kapitel 3, ab Vers 1. Da schreibt Paulus: Sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit von dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden von nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen, und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Kein schöner Brief, wenn man den empfängt, glaube ich, als Arbeitsplatzbeschreibung. Und Paulus beschreibt manchmal hier Menschen, die im Glauben nichts am Hut haben. Paulus schreibt hier in die Gemeinde hinein. Er schreibt nämlich dann weiter: Sie geben zwar vor, einen frommen Anschein zu haben, aber von der Kraft Gottes, die sie verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes, gutes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte ich fern. Er beschreibt also nicht die Welt, er beschreibt religiöse Menschen. Und dann geht er weiter in den Versen und beschreibt konkrete Situationen, die in der Gemeinde gerade da sind, wo die Schwachen in der Gemeinde manipuliert werden. Es ist wirklich eine ziemlich schwierige Situation. Und dann wechselt Paulus und beschreibt sein Leben und das Leben von Timotheus. Und er macht einen Kontrast dann im Vers 10. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe, und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verleugnungen und Leiden ertragen musste. Du weißt ja, was ich alles durchgemacht habe und wie sehr ich verfolgt wurde. Aber aus jeder Gefahr, in der ich geriet, hat der Herr mich gerettet. Im Übrigen sind Verfolgung etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Schlechte und betrügerische Menschen werden sich immer weiter von Gott entfernen. Sie führen andere in die Irre und sind selbst irregeführt. Paulus beschreibt also hier nochmal so eine Grundwahrheit des christlichen Lebens, dass Christsein bedeutet nicht, dass es einfach ist. Christsein bedeutet, dass Gott immer mit einem ist, dass er an der Seite steht. Und auf der einen Ebene ist die Situation für uns Christen nicht besser, beziehungsweise Paulus sagt, hey, wegen meines Glaubens habe ich schwere Zeiten durchgemacht, wegen meines Glaubens habe ich Ablehnung erfahren. Und auf der anderen Seite ist alles anders, weil Gott da ist. Und so lädt Paulus Timotheus ein, ihn als Vorbild zu nehmen, als jemand, der festgehalten hat und festhält an Gott. Und dann, in Anbetracht dieser doch sehr schwierigen Situation, in der sich Timotheus befindet, kommt die große Aufforderung von Paulus. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit der Heiligen Schrift vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Ich finde, der Text bietet sich bei dir wirklich sehr gut an. Du kennst deine Lehrer, du kennst deine Familie, deine Eltern, deine Gemeinde, die dich investiert haben und dich unterwiesen haben. Du weißt das. Und dann sagt er weiter, und das sind auch Verse, die du gut kennst, vielleicht nicht diese Übersetzung, aber gut kennst, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Ich lese das nochmal. So ist also der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Das ist im Kern auch Paulus sein Rat hier. Er schaut zurück auf sein Leben, auf all das, was er erlebt hatte, auch an Höhepunkten, an guten Sachen, an allen Herausforderungen. Er sieht seinen treuen Gefährten Timotheus, den er bald nicht mehr begleiten und beraten kann. Und er verweist auf die Bibel. Er verweist auf sein eigenes Leben als Vorbild, auf die anderen Menschen, die ihn geprägt haben. Er nimmt hier namentlich seine Mutter und Großmutter. Aber alles führt er auf die Bibel zurück, weil sie so viel mehr als ein Buch ist. So viel mehr als das beste Geschichtsbuch. In anderen Übersetzungen heißt es, oder hier heißt es, von Gottes Geist eingegeben. Anderen heißt es inspiriert. Theopneutos, also Gott eratmet. Gott hat die Schrift eratmet. Ist ein bisschen schwieriger Begriff zu übersetzen. Und wenn wir es besser beschreiben könnten, würden wir es machen. Aber was wir hier sagen wollen, dieses Buch, was wir halten, diese Worte darin, die sind heilig. Die sind nicht wie andere Worte. Die sind besonders. Und sie kommen einerseits von Leuten wie Paulus, von Lukas und vielen anderen, aber auf einer anderen Ebene kommen sie direkt von Gott. So wie Gott uns geschaffen hat, uns den Atem gegeben hat, hat auch diese Worte eine besondere Bedeutung für uns, eine besondere Kraft. Sie geben uns Halt. Zu wissen, dass dies Gottes Wort ist, ist fundamental wichtig, weil es uns etwas ganz Einfaches, aber Grundlegendes sagt. Gott spricht. Gott offenbart sich, das heißt, er zeigt sich, er stellt sich vor. Er möchte erkannt werden. Er möchte Orientierung bieten. Er möchte, dass wir wissen, wer er ist und wie wir mit ihm leben können. Und das ist wunderschön, weil wir müssen nicht darüber spekulieren, wie Gott ist. Wir müssen nicht rumraten, was sein Wesen ist, was es bedeutet, mit ihm zu leben. Gott ist nicht schweigend. Gott ist jemand, der sich zeigt. Douglas Coupland, habe ich vielleicht auch hier mal erzählt, ist ein kanadischer Schriftsteller, wurde mal gefragt, was seine größte Angst ist. Und er sagt, meine größte Angst ist, dass Gott existiert, aber uns nicht mag. Und manchmal ist das Leben, wenn man es so sich anschaut, kann man denken, Mensch, was für eine Welt ist das hier? Und wenn es einen Gott gibt, was für ein Gott ist das? Und das Tolle ist, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen und lesen, von Anfang bis Ende, was für eine Geschichte diese Welt hat, dann erkennen wir, ja, hinter dieser Welt steht ein liebender Gott. Ein liebender Gott, der sich nach uns sehnt und uns zum Leben einlädt. Und all das Leid und den Schmerz, den wir auch im Leben erfahren und auch jetzt erleben, ist nicht das, was Ausdruck seines Willens und seines Herzens ist. Gott hat gesprochen und wir haben das als festes Dokument da. Etwas, was wir jederzeit nehmen können. Und deshalb sagt Paulus, weil das von Gott eratmet ist, von Gott inspiriert ist, von Gott als heilig gemacht worden ist, dementsprechend groß ist der Nutzen. Also der Nutzen ist unbeschreiblich wahnsinnig groß. nachdem Paulus alles so Negative beschrieben hat, wo man wirklich denkt, was machst du hier? Was soll jetzt Timotheus machen? Dann sagt er, so ist der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Allen Anforderungen gewachsen, alles zu tun. Also Paulus lädt den Timotheus ein, die Bibel nicht nur für wahr zu halten, in einem eher abstrakten Sinne, sondern wirklich danach zu leben. Ich glaube an viele Dinge, ohne dass sie mein Handeln beeinflussen. Das kennen wir, glaube ich, alle. Wir glauben Sachen, ohne dass wir sie wirklich anwenden. Es gibt also eine zweite Ebene, wo wir sagen, das ist nicht nur wahr, sondern es ist eine Wahrheit, auf die ich mein Leben baue, nach der ich mich ausrichte. Ich kenne zum Beispiel Ärzte, die rauchen. Die zweifeln nicht daran, dass es ungesund ist. Die wissen das. Aber nur etwas zu wissen, bedeutet nicht, dass man es danach handelt. Ich weiß auch, was ich tun müsste, um ein bisschen was abzunehmen, was auch für mich besser ist. Ich zweifle auch nicht an der Richtigkeit dieser Aussagen. Ich glaube dieser Wahrheit, dass diese Dinge dazu führen würden, dass ich weniger wiegen würde. Aber ich unterordne mich dieser Wahrheit nicht. Ich lebe nicht nach dieser Wahrheit. Und so können wir manchmal auch als Christen, wir können das alles als wahr behandeln und sagen, ja, es ist wahr, aber wir unterordnen uns dieser Wahrheit nicht. Wir leben nicht so, als wäre diese Wahrheit wirklich einflussreich auf unser Leben und hier für unser Leben. Der Glaube, zu dem die Bibel uns auffordert, ist immer ein Glaube, der lebt und handelt. Der sich zeigt in dem Leben, das wir führen. Dass wir uns dem Wort unterordnen. Und dieses Lesen, Leben in der Schrift, das kann ganz unterschiedlich sein. Manchmal reicht es, einen Vers zu haben und den wie so ein Sommelier, so ein Weinexperten, einfach den zu zerkauen und zu überlegen und den ganzen Tag darüber nachzudenken. Und so leben wir mit Gottes Wort. Wir versuchen das durch den Tag zu nehmen und immer wieder darüber nachzudenken und jedes Wort irgendwie zu reflektieren. Zum Beispiel, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Damit mal durch den Tag zu gehen, durch jede Begegnung zu gehen und zu überlegen, was bedeutet das? Was bedeutet trachten? Manchmal ist es mehr so ein forschendes Leben, wie ein Chemiker, der genau guckt, was da alles passiert ist, was jedes einzelne Wort bedeutet. Und manchmal lesen wir die Bibel in größeren Einheiten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch, dass wir die Bibel auf verschiedenen Ebenen in unser Leben mit hineinnehmen. Weil es gibt verschiedene Arten des Lebens, das hilft uns einfach ein bisschen Abwechslung auch da drin zu haben. Mal lese ich das, mal habe ich so einen Vers, den ich wirklich für mich durcharbeite. Mal lese ich mal so richtig große Abschnitte durch und nehme mal die ganzen Geschichten auf, so als längere Abschnitte. Mal tauche ich richtig tiefen Stellen rein. Es muss ja nicht immer dasselbe sein. Das kann auch tatsächlich dann auch mal ein bisschen langweilig sein, wenn man immer nur dasselbe macht. Aber man kann das Gleiche tun und es trotzdem anders machen, indem man das auch ab und zu anders macht. Die Bibel zu nehmen und danach zu leben, das hat schon eine gewisse Anstrengung mit sich, muss man ja ehrlicherweise bekennen. Und Paulus sagt ja auch hier, sie erzieht uns, sie trainiert uns. Und das hat ja auch was mit Anstrengung zu tun, die da ist. Ne? Und so ist das auch, ich muss mich konzentrieren. Wer Paulus liest, muss sich konzentrieren. Petrus, auch aus der Bibel, sagt ja, Paulus ist schwer zu verstehen. Und wir alle sagen Amen. Ne? Also wenn man mal im Römerbrief ein paar Stellen gelesen hat, denkt man, Moment, hätte der Satz nicht ein bisschen kürzer sein können? Ich muss mich konzentrieren. Ich muss meine Tageszeiten, wo ich gute Konzentration habe, auch manchmal dafür hergeben, dort die Bibel zu lesen. Es bedeutet aber auch emotionale Kraft zu investieren. Dieses, ich unterstelle mich dem. Ich lasse es jetzt persönlich an mich ran. Ich werde ehrlich hier. Ich nehme es wahr, ich lasse mich darauf ein. Das ist emotionale Kraft. Und es braucht auch ein gewisses Level an Disziplin. Ich muss es mir vornehmen, bewusst einplanen. Es geschieht nicht automatisch. Aber das Große hier, was ich so erstaunlich finde, dass Paulus diese Anwendung hier fährt, nachdem er all diese schwierige Situation beschrieben hat, sagt er, hier ist eine Grundlage für dich. Gottes Wort ist nicht einfach nur informierend, nein, es ist transformierend, es tut etwas in dir. Wir lesen nicht nur, weil wir mehr wissen wollen, wir lesen, weil wir verändert werden wollen. Und wenn wir glaubend lesen, werden wir verändert. Wenn wir sehen, wie Gott wirklich ist, dann korrigiert das unser Gottesbild und unser Selbstbild und unser Leben. Gott informiert nicht immer nur durch sein Wort, er transformiert, er verändert mich. Sieh die Bibel, sie unterrichtet in der Wahrheit. Sie deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Es tut etwas in mir. Sie wird uns in die Wahrheit unterrichten. Sie wird unsere Schuld aufdecken und auf den richtigen Weg bringen. Es ist eine wunderbare Aussage, die Paulus hier trifft. Er sagt, alles, was du brauchst, hier ist es. Alles, was du brauchst, ist hier. Und es ist völlig ausreichend. Es fehlt nichts. In seiner dunkelsten Stunde wahrscheinlich, oder in einer doch sehr nachdenkenden Stunde von Paulus, schreibt er diese Worte und sagt, Timotheus, halte dich daran fest. Ich glaube, dass wir mit Gottes Wort Glauben lesen, treu predigen und lehren und wir uns diesem Wort unterstellen, dann passiert etwas in uns. Dann verändert uns Gott. Es ist eigentlich unmöglich, dass es anders wäre. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil die Predigt so wortgewandt ist, sondern weil es Gottes Wahrheit ist, die uns freisetzen kann und freimachen kann. Und das ist mein Wunsch, mein Auftrag oder mein Wunsch für dich, Viktor, dass du das weißt. Dass du weißt, dass hier Wahrheiten sind, die du für dich erkennen kannst und auch für dich suchen musst, aber die du auch weitergeben kannst. Und dass die Quelle deiner Kraft die Tatsache ist, dass Gott sich offenbart hat, dass er uns zeigt, wie Leben gelingt miteinander. Und diese Quelle haben wir in der Bibel. Gott nutzt diese einfachen Worte von Menschen, um sich zu zeigen und zu offenbaren, damit wir gemeinsam wachsen können, damit wir auch herausgefordert werden. Ermahnen ist manchmal ein bisschen schwieriger, aber wir wissen wofür, weil Gott das Leben schenkt. Bleib dran. Manchmal spürt man nicht jedes Mal, wenn man die Bibel aufschlägt, hat man nicht jedes Mal das Gefühl, das Gänsehautgefühl, dass man jetzt gerade hier was Wahnsinniges gelesen hat. Manchmal ist das auch sehr normal. Und trotzdem ist es wichtig. Jemand sagte mal, das, was den Spitzensportler von allen anderen unterscheidet, ist, dass er kommt zum Training, auch wenn er sich nicht danach fühlt. Ich würde mal ein bisschen übertragen. Ich glaube, dass den Christen, der wirklich weite Strecken geht mit Jesus, ist der, der bei Gott bleibt und ihn sucht, auch wenn er sich nicht danach fühlt. Der ihn treu sucht, immer wieder in sein Wort eintaucht. Gottes Wort ermutigt, ermahnt, überführt zu Schuld. Schuldüberführung klingt hart, aber wer weiß, wer Gott ist, dass Gott uns liebt und das gute Leben hat, der weiß, dass jedes Mal, wo ich von meiner Schuld überführt werde, etwas Böses, Gefährliches, Negatives aus meinem Leben rauskommt und wahres Leben reinkommen kann. Und deshalb endet eine gute Schulderkenntnis, die wir mit Gott beginnen, die wir vor Gott bekennen, auch immer damit, dass wir Freudentränen haben. Weil das ist es, wenn Gott unsere Schuld vergibt, es ist auch befreiend zu wissen, ich darf einfach wieder anfangen. Das ist das Wunderschöne an Gnade. Ich kann immer wieder anfangen. Wie schlimm wäre das, wenn es keine Gnade geben würde und wenn unsere Schuld sich einfach nur aufstapeln würde, uns einen höheren Berg geben würde. Vielmehr, wir können unsere Schuld immer wieder bekennen und Gott nimmt sie uns weg. Gott hat gesprochen. Und wenn Gott spricht, geschieht etwas. Gottes Wort informiert nicht nur, es transformiert uns, es verändert uns. Viktor, in deiner neuen Aufgabe, aber auch für euch als Gemeinde, möchte ich euch ermutigen, aus dieser Basis heraus zu leben, auch deinen Dienst zu gestalten. Das ist auch die Grundlage der Autorität. Sie kommt dadurch, dass du, die Gemeinde, und dass ihr als Gemeinde euch unter das Wort stellt und danach lebt. Denn diese Worte, die führen zum Leben. Amen.